Ich öffne die Diskussion. Ich glaube, wir haben genügend Stoff. Ich sehe es schon, da gehen die Arme hoch. Ich würde es gerne auf eine halbe Stunde begrenzen, auch aus Respekt vor unseren türkischen Freunden, sodass wir dann zum sportlichen Teil, also der zweiten Halbzeit, übergehen können. Deshalb die Bitte, wirklich sehr, sehr kurze Fragen, direkt sagen, an wen sie gerichtet ist. Und wir werden uns hier oben bemühen, genauso präzise zu antworten. Ich fange mal links an, hinten. Und ich sammle erstmal drei Fragen.
Ja, Thomas Hemberger ist mein Name. An beide Herren meine Frage, also es geht hier um Ökologie und Gesellschaft und auch in Verbindung mit Menschenrechten. Es wundert mich, dass hier nur das übliche dumme Bush-Bashing kommt. Bush ist nicht mehr lange Präsident und der nächste wird auch ein sehr gläubiger Christ werden, egal wer es wird von beiden. Also das ist hirnrissig und wer schon in den USA weiß, dass die nicht verheert sind und nicht vernichtet und nicht umweltversaut, sondern eher in vielen Bereichen des Umweltschutzes ziemlich führend in der Welt dastehen, wie auch einige westeuropäische Länder, und zwar kapitalistische Länder und laizistisch-demokratische Länder, in denen nicht die Religion ausschlaggebend ist, sondern Vernunft eine wesentliche Rolle spielt und auch die Fähigkeit dazu zu lernen. Und da ist meine Frage jetzt eben auch, ich bin viel gereist, ich kenne auch islamische Gesellschaften. Wer einmal auf islamischen Opferfesten war, der weiß, dass es, wie es mit dem Tierschutz aussieht, und da kommt es ganz deutlich zum Ausdruck. Aber das kann man auch jeden Tag im Kleinen erleben, wo es um Arbeitstiere und so weiter geht. Tierquälerei ist an der Tagesordnung, schon die kleinen Kinder werden eher darin angefeuert von ihren Eltern. Das ist jedenfalls die Regel in der lieben Umma, Tiere zu quälen und als niedere Wesen zu behandeln. Das nächste ist, dass die Umwelt, versaut ist in den meisten islamischen Ländern und dass Umweltschützer aus diesen Ländern, Muslime, Umweltschützer, die sich engagieren, im Knast landen, gefoltert werden, getötet werden, ins Exil nach Westeuropa vertrieben werden. Da, wo es dank Demokratie, dank westlicher Demokratie Parteien wie die Grünen gibt und andere, die Demokratie hier
Vielen
hochhalten.
Dank. Ich glaube, der Punkt ist angekommen. Hatten wir hier vorne rechts zwei Meldungen?
Ich hätte auch eher einen kurzen Kommentar aus der Praxis. Der Herr von Bielefeld war ja eher akademisch. Ich arbeite seit 2004, 2005 habe ich für die Presidency for Meteorology and Environment in Saudi-Arabien gearbeitet, also für quasi das saudische Umweltministerium. Seit 2006 arbeite ich in Afghanistan, auch sehr mit engem Bezug zu diesem Thema. Das Erste, was mir in Saudi-Arabien aufgefallen war, dass mir da ein Dokument in die Hände gefallen ist, Environmental Protection and Islam von 1981 bereits, was sehr stark sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Ich habe seitdem eins aus Pakistan bekommen. Also es gibt in diesen Ländern keine, in der gesellschaftlichen Breite, aber es gibt bereits seit mehreren Jahren eine Debatte und eine Auseinandersetzung mit diesem Thema Umwelt und Islam. Und ich denke, das muss man auch einfach mal zur Kenntnis nehmen. Und was mich dabei besonders überrascht hat, ist, hier ist sehr oft der Begriff Schöpfung gefallen. Da war es mehr eine viel stärkere Betonung auf Common Goods, also auf Allgemeingüter. Schöpfung ist ja eher bei uns häufig interpretiert als der Mensch und auf der einen Seite und die Natur auf der anderen Seite. Und es geht darum, Bewahrung der Artenvielfalt, Natur als etwas möglichst Unberührtes, während Umweltschutz ja eher der Schutz des Menschen, also auch der Mensch eine Rolle hat als seiner Umwelt. Und das ist im Islam meines Erachtens viel stärker. Also die Reinhaltung der Luft, die Vermeidung von Wasserschwendung, solche wirkliche Umweltschutz- und nicht Naturschutzaspekte. Und ich denke, es ist ein Problem, dass die Europäer dazu neigen, zum einen so aus der, den Blick, aus der, die Erklärung aus der Distanz, statt einen wirklichen Versuch zu erklären, die jetzt auch von außen drauf gucken und sagen, aha, so und so läuft das in Saudi-Arabien oder in den islamischen Ländern, dass wir uns immer noch auch beim Umweltschutz ein bisschen wirklich der Versuch fehlt, es wirklich zu verstehen. Und dass wir das Problem haben, die Europäer sehen sich als Erfinder des Umweltschutzes, die Deutschen so ein bisschen als ein Weltmeister. Beim Fußball klappt es nicht, beim Umweltschutz sehen sie sich schon da. Das einfach so nicht stimmt, gerade wenn man mal genauer nach Japan oder nach...
Gut, ja. Nein, vielen Dank.
Ganz kurz noch, weil ich denke, man muss dazu sehen, wie, auf welchem Weg sind wir denn hier hingekommen. Das ist zum einen Chernobyl und der Bericht des Club of Rome, also die Knappheit der Ressourcen und ein Bruch, also der Versagen der Technikgläubigkeit. Und diese Erfahrung hat die islamische Welt so ja nie gemacht. Also sie ist, Knappheit der Ressourcen ist Normalität, und eine Technikgläubigkeit, die dann irgendwann kaputt gegangen ist, wie wir sie hatten, hatten diese Länder nicht. Deshalb muss man beim Thema Umwelt diesen islamischen Gesellschaften auch ihren eigenen Weg gehen lassen. Man kann sich selbst nicht als Messlatte setzen und sagen, das ist unser Weg und den müsst ihr jetzt auch gehen und da möglichst weit kommen. Und das ist immer noch ein Fehler, der sehr häufig gemacht wird.
Der Nachbar, bitte.
Mohsen Maki. Ich habe keine Frage, aber Feststellung. Feststellung, dass erstens Religion, Ökologie seine Chancen nicht in Religion sucht, sondern Religion in Ökologie. Das heißt, wenn Sie, und ich habe auch eine Bitte an Sie, daran zu denken, in den 80er Jahren in Deutschland haben die politischen Szenarien und nicht religiöse Szenarien dazu geführt, dass wir hier gegen Umweltverschmutzung bzw. Waldsterben herangegangen sind. Damals waren die Christen auch nicht dabei, auch nicht die Kirche, auch nicht die Muslime in Deutschland, wo sie gesagt haben, die Wälder sterben. Ja? Das ist eine Feststellung von mir, dass die Ökologie nicht an Religion gebunden ist oder angewiesen ist. Zur Bestätigung zu Ihrem Vortrag, im Islam gibt es keine andere Sprache, die schärfer und härter ist als im Islam zu Naturschutz. Wenn man Arabisch kann, wenn man die Versen liest, 461 Mal im Koran ist der Name Erde gefallen. Immer in Bezug zum Schöpfung, zum allen Möglichen. Auch wenn man in anderen Bereichen im Islam reingeht, zum Beispiel Schiiten, die haben auch Überlieferungen, mehrere Bücher von verschiedenen Propheten und Imams, die uns dazu führen. Meine Frage an Sie, wenn das so gut ist, wieso funktioniert das nicht? Die Frage ist, vielleicht die Antwort vielleicht dazu ist, dass die Religion Individuen anspricht und nicht die gesellschaftlichen Prozesse, sondern nur eine Person. Wenn wir uns wegbeamen von der Gesellschaft und die Länder betrachten und die gesellschaftlichen Organismen, dann sehen wir, dass Religion in keinem Land funktioniert, besonders auf ökologischer Sicht. Sie haben Nachhaltigkeit genannt, ich habe mich gefreut, super, endlich kommt jemand zum Punkt. Dann sind Sie davon abgewichen, sind Sie wiederum in Ökonomie reingegangen. Auf Bereich der Nachhaltigkeit, Religion beschränkt sich nur auf das, was er kann und auf sozialen Bereich. Nicht mal auf Ökonomie hat er einen Einfluss, sondern nur auf Soziologie, auf Menschenrechte, das, was er kann. Die Schwäche aller Religionen sind, dass die Funktionäre in diesen Religionen keine Ahnung von Ökologie haben. Danke.
Vielen Dank. Hier würde ich gerne erstmal einen Strich machen und sowohl Ihnen, Herr Köhler, und dann auch Herrn Bielefeld die Gelegenheit geben, auf Fragen zu antworten oder auf die Kommentare.
Also, was die Missbräuche anbetrifft, beispielsweise auch beim Opferfest gibt es das ja, wir hier in Deutschland arbeiten so gut wir können immer wieder daran, dass diese Missbräuche nicht geschehen. Deswegen sagen wir, wir möchten gerne einen geregelten islamischen Schlachtbetrieb an deutschen Schlachthöfen unter veterinärmedizinischer Aufsicht. Und genau das wird uns verwehrt. Wir kämpfen seit 20 Jahren dafür. Und wir engagieren uns auch deswegen für den Tierschutz, weil wir sagen, dass wir hier diese Freiheit haben und meine auch die Unterstützung, zumindest die moralische Unterstützung der Bevölkerung, dass wir genau diesen Gedanken hier so entwickeln und meinen, dass wir auch eine Ausstrahlung damit auf die traditionellen islamischen Länder haben. Denn, und das muss man sagen, in vielen dieser Länder, ich möchte sagen in den meisten, gibt es ein erzieherisches Problem. Die sind längst nicht auf dem neuesten Stand der Pädagogik. Da wird meistens nur irgendwas auswendig gelernt, Fragen gar nicht zugelassen. Die Schüler sind nicht gewohnt, überhaupt Fragen zu stellen. Eine Diskussion gibt es da nicht. Da kommen wir also nun wieder auf die Bildung. Und tatsächlich ist es so, dass in diesen meisten islamischen Ländern nicht nur das ganze Bildungssystem veraltet ist, sondern auch die Freiheit fehlt, eine moderne islamische Bildung auch einzuführen. Das ist hier, das müsste hier anders sein. Deswegen setzen wir uns ja auch für diese islamische Bildung ein, damit also Fehlentwicklung, wie zum Beispiel, dass Menschen sogar den Terrorismus islamisch begründen. Das kann ja nur daher kommen, dass diese Leute einfach keine richtige islamische Bildung mal mitbekommen hätten. Hätten sie eine korrekte Bildung mitbekommen, muss man sagen, das ist kriminell, das ist einfach verabscheuenswürdig, nicht wahr? Und diese Leute muss man kriegen und die muss man festsetzen. Also die Realität in vielen islamischen Ländern ist also auch durch ein Fehlen moderner islamischer Bildung mit zu begründen. Dann, was Sie gesagt haben, dass die Religionen eine Chance nun in der Ökologie suchen, wenn sie sonst wo sich schon nicht bemerkbar machen können oder eine Bedeutung in der Gesellschaft herausstellen können. Das muss ich sagen, trifft für den Islam nicht zu. Also jedenfalls die Muslime haben nicht die Ökologie benutzt, um ihrer Religion nun eine gesellschaftliche Bedeutung zu verschaffen. Da müssen Sie bei den anderen Religionsgemeinschaften mal nachfragen. Da mag das wohl auch zutreffen, aber nicht für den Islam. Ach so, und in der Tat, ich wollte noch anmerken zu Ihnen, dass eben ausdrücklich Erde, Feuer, Wasser und Luft zu den öffentlichen Gütern gehören, würden wir heute sagen. So ist es übrigens in der islamischen Lehre von Anfang an immer gewesen, öffentliche Güter, und unterliegen sogar dem Recht Gottes, dem Hakola, und das zu verletzen ist in der Tat eine der großen Sünden, die die Menschheit begehen können. Dass das so ist von Anfang an der Lehre, nicht wahr, ist nun, kann man nun heute natürlich in modernen Worten auch wiedergeben, aber es ist immer in der Lehre so angelegt. Also nachlesen.
Heiner Bielefeld.
Ja, ganz blitzschnell zwei Punkte. Ich habe einen Begriff in meinen kurzen Bemerkungen fast gar nicht verwendet, über den ich sonst beinahe predigend immer wieder referiere, nämlich Menschenrechte. Also wenigstens will ich dann klarstellen, dass auch ökologische Politik nicht Erfolg haben kann ohne Menschenrechte. Es ist völlig klar, dass Menschenrechte keine hinreichende Bedingungen sind, aber eine notwendige. Also sprich Meinungsfreiheit. Man braucht einen kritischen Journalismus, der die immer wieder in allen Gesellschaften übrigens dann zu beobachten, Korruptionserscheinungen, die auch ökologische Effektivität zerstören, aufdecken. Also kritischer Journalismus, Versammlungsfreiheit, Parteiengründungsfreiheit. Also das heißt, ein freies, durch Menschenrechte auch garantiertes, freies Debattenklima ist natürlich noch nicht hinreichend, aber es ist notwendig, es ist immer eine Voraussetzung, das sei gesagt, auch gegen manche Formen von Öko-Autoritarismus, für die es Beispiele gibt. Und der zweite Punkt, um nicht missverstanden zu werden, ich finde es wichtig, dass auch die Religionsgemeinschaften sich zu diesem Thema äußern. Also ich finde, dass die Religionsgemeinschaften ihren Beitrag leisten sollen. Also insofern stimme ich auch mit den Grundintentionen des Referates von Herrn Köhler überein. Finde allerdings, dass das dann geschehen sollte, um nicht sozusagen ganz in normativistischen Konzepten zu verbleiben, auch mit einer schon Auseinandersetzung mit diesen aufdringlichen Gegenevidenzen, die ich es mal genannt habe. Nur in dem Zusammenhang habe ich dann von Amerika und Saudi-Arabien und anderen gesprochen. Also nur als Beispiel, dass man sich damit ja doch irgendwie auch konfrontiert sieht. Und ich finde, es sollte geschehen ohne moralpädagogische Monopolansprüche. Und zwar, ich meine damit sogar der Religionen insgesamt, ne? Nicht nur das einzelne Religion, nicht, also das heißt schon Anerkennung, gerade für das Wirken in unserer Gesellschaft, wirklich erforderlich, auch tatsächlich dessen, dass es so etwas gibt wie eine säkulare Moral, also eine Moral ohne Religion. Ich glaube, das ist sogar eine Befreiung der Religion in längerer Sicht, dies wirklich anzuerkennen.
Also ich wollte nur mal sagen, da haben wir ein gutes Beispiel, wie der Prüfling, nicht wahr, der über den Elefanten geprüft wird, doch wieder auf den Wurm, auf seinen Wurm zurückkommt. Also ihre Menschenrechte haben sie doch noch mit reingebracht. Wobei man sagen muss, zu Recht natürlich, nicht wahr. Aber, aber sie kommt wieder auf sein Gebiet zurück.
Das sagt jetzt an den Beiträgen.
Ja, aber, ja. Und dann, aber ganz ernsthaft möchte ich jetzt sagen, selbstverständlich sollen wir uns nicht nur moraltheoretisch jetzt oder theologisch mit diesem Gebiet jetzt auseinandersetzen, dabei stehen bleiben. Deswegen habe ich am Schluss meines Vortrags auf den Dialog der Tat hingewiesen. Wir haben als Religionsgemeinschaften so viele gesellschaftspolitische Aufgaben und eben auch auf diesem Gebiet zu erledigen. Und das können wir am besten, wenn wir das gemeinsam tun, dafür den Dialog der Tat, wo wir etwas gemeinsam anpacken. Erstmal in unserem Land und dann ein Beispiel für die Welt geben. Guckte mal, wie die Religionsgemeinschaften gemeinsam für das Wohl der Menschheit zusammenarbeiten.
Nochmal an Heiner Bielefeld, es gab auch den Vorwurf, das sei alles zu theoretisch gewesen. Praktisch sehe das alles ganz anders aus.
Ja, was passiert denn mit der Praxis? Wie sieht sie denn aus,
wenn
Sie da schon in Praxis?
Ja, das ist ja nicht mein Thema, ne?
Oder? Gut, dann lassen wir das offen. Albert Statz hier vorne und hinten.
Ja, ich würde gerne anknüpfen an dem, was Herr Bielefeld schon gesagt hat, nämlich die Frage des Verhältnisses von Staat und Gesellschaft und die Frage des Verhältnisses von Religion und Gesellschaft. Also ich teile die Position keineswegs, auch wenn ich die Verfassungslage kenne, dass es eine Aufgabe des Staates ist, Religion zu fördern. Aber das ist sicherlich ein anderes Thema, weil ich dafür eine strikte Trennung plädieren würde aus dem gleichen Grund, den Sie genannt haben. Es ist eher ein defensives Argument, jetzt zu sagen, unter den bestehenden verfassungspolitischen Bedingungen, mit Ausnahme von Berlin, muss man aus dem Gleichbehandlungsgrundsatz heraus so verfahren. Aber das ist natürlich ein sehr defensives Argument. In unserem Zusammenhang finde ich es aber deshalb wichtig, weil das, was Herr Köhler ausgeführt hat, nämlich dass der Islam eine Lebensweise ist, sich ja auf die gesellschaftliche Sphäre bezieht. Da finde ich das Argument sehr wichtig und sehr positiv zu sagen, natürlich geht das nicht über sozusagen ein politisches Diktat von oben, aber gleichzeitig stellt das, wenn Sie das so sagen, Herr Köhler, natürlich die Frage nach dem Verhältnis von Staat und Gesellschaft im Islam. Weil das Element von Säkularisierung, was ja auch ein erheblicher Triebkraft für die Modernisierung von Theologie war, beziehungsweise die Modernisierung der Theologie eine Bedingung dafür, dass es einen Säkularisierungsprozess gab, das kann ja, wenn diese Trennung nicht aufrechterhalten wird, auch in ihrer strikten Form, dazu führen, dass wir in einer Debatte landen, wo aus einem vermeintlich religiös begründeten Konsens in der Gesellschaft über die Bedeutung von Umweltschutz von da aus geschlossen wird auf sozusagen die Rolle staatlichen Verhaltens. Und ich würde da quasi, was Herr Bielefeld auch schon angesprochen hat, dann eine trennscharfe Argumentation gegen Ökodiktatur, die würde mich da natürlich sehr interessieren, weil jetzt jenseits der allgemeinen Menschenrechtsdebatte, die es gibt, das natürlich für die Umweltpolitik ein zentrales Argument ist. Und deshalb wäre auch ein Säkularisierungsprozess der Gesellschaft, dem der Islam sich stellt, etwa im Reformislam, eine Voraussetzung dafür, dass der Islam mit seinem umweltpolitischen, gesellschaftlichen Potenzial überhaupt wirken kann in der Gesellschaft. Und deshalb glaube ich, kann man die positiven Anknüpfungspunkte, die es zweifelsohne im Islam für die Umweltpolitik gibt, nicht diskutieren, ohne eine wirklich kritische Diskussion des Verhältnisses von Staat und Gesellschaft im Islam.
Vorne. Entschuldigung, hier vorne in Rosa.
Ja, Anja Hennig, mein Name, Politikwissenschaftlerin. Ich finde, könnte jetzt anknüpfen, ich würde eher also sozusagen aus der politikpraktischen Richtung die Frage stellen, obwohl ich jetzt also finde, dass Sie da schon eine Richtung eingeschlagen haben, eine normative Richtung, die interessant wäre zu diskutieren. Aber wenn man jetzt nehmen wir mal Klimapolitik als ein Politikfeld, das ja nun für alle auch ein Lernprozess in der Gesellschaft bedeutet, also wie behalten wir uns entsprechend klimapolitisch korrekt, inwieweit gäbe es für die Politik, für politische Programme sinnvolle Anhaltspunkte eben ja generell in den Religionen, also ohne das jetzt in die Diskussion zu bringen, das Verhältnis von Kirche und Staat, wiefern es jetzt dem liberalen Verfassungsstaat gerecht wird, sondern einfach mal aus dieser politikpraktischen Sicht der Formulierung von Programmen, wie kann in der Gesellschaft ein klimafreundlicheres Verhalten sozusagen vermittelt werden oder wie kann es auch gefördert werden, also aus dieser Sicht. Welche Chancen bieten da Religionen?
Vielen Dank. Und dann hatten wir hier vorne links noch.
Ja, hallo, ich bin Tasnim Nagar, auch Politikwissenschaftlerin und ich habe eine Anmerkung, also ja, ich habe halt vorhin überlegt, ich war letztens auch in Ägypten und also war schon öfter dort, aber diesmal ist mir halt besonders aufgefallen, dass es wirklich sehr, sehr dreckig dort ist und eigentlich, also ich habe mir genau diese Frage gestellt. Eigentlich sagt ja der Islam, dass man auf die Umwelt achten sollte und trotzdem passiert es nicht. Und in Abu Dhabi habe ich genau das Gleiche beobachtet eigentlich, obwohl natürlich diese Ansätze bestehen, dass man umweltfreundlicher wird, aber die Sache ist, dass es bei den Einheimischen, also dieses Bewusstsein noch nicht da ist, sondern es nur funktioniert, weil sie eben ihre Diener haben, die die ganze Arbeit machen, also was jetzt Sauberkeit betrifft vor allem. Und ich glaube, das Problem ist einfach, dass die Muslime in den arabischen Ländern gerade nicht den Islam als ganzheitliche Religion sehen oder als Lebensweise, sondern das voneinander abkapseln. Also sie sehen einfach nicht, dass das, was sie im Alltag tun, dass das eigentlich auch zum Islam gehören sollte, sondern sie sehen den Islam ja, als spirituelle Praxis, dass sie 5-mal am Tag beten, dass sie über den Islam reden, aber sie können das halt nicht in ihr Leben verankern. Und ich glaube, das ist das eigentliche Problem.
Vielen Dank. Gleich, okay, erstmal drei und vielleicht auch Herr Köhler wieder.
Also, es gibt überhaupt keinen Zweifel unter uns, dass wir zu dem säkularen System hier in Deutschland stehen. Überhaupt glauben wir, dass das gerade unser System der Säkularität ein Exportmodell ist. Also Säkularität ist nicht in jedem Land das Gleiche. Also wir sprechen hier von der hinkenden Säkularität, weil eben der Staat mit den Religionsgemeinschaften kooperiert. Also es ist nicht der jakobinische Laizismus, sondern eben eine sehr freundliche Art der Säkularität. Aber wir müssen natürlich auch davon trennen. Es gibt einen Säkularismus, der nicht, oder sagen wir mal, wo er nicht zu suchen hat. Und genau da, wo es um moralische Verantwortung geht und die Begründung dafür, wo es also die Religionen sind, die beispielsweise die Religionen sind, die die Motivation und Begründung für das Handeln geben. Und dass in Ägypten so so schmutzig ist, nicht wahr? Das bedauere ich auch. Aber dazu könnte man etwas sagen. Das hat mit dem ganzen System natürlich auch in Ägypten zu tun. Da ist das Geld in Nassers Zeiten in den arabischen Nationalismus und die Kriege geflossen. Und damals wurden schon die Kanalisationen und der Straßenbau so vernachlässigt, dass man heute noch darunter leidet. Dass man heute noch darunter leidet und unter den wirtschaftlichen Bedingungen Ägyptens da wohl auch erstmal gar nichts zu ändern ist. Aber das steht auf einem ganz anderen, Blatt. Und unser Vorbild sind also nicht diese Kernländer des Islams, sondern das, was wir hier jetzt machen, in Bewegung setzen und was wir vielleicht auch mal exportieren können in die islamischen Länder.
Das mag ja auch einen Zusammenhang geben, nicht mit dem, was Heiner Bielefeld vorher angemahnt hatte, nämlich Menschenrechte, demokratische Freiheiten, die tatsächlich für ökologische Bewegungen konstitutiv sind, ohne die gar nicht denkbar sind.
Ja, und das finde ich eben in der Tat wichtig, weil es auch Konzepte gibt, die dann eher die Zuflucht bei Autoritären suchen. Ich würde gern unterstreichen, was gesagt worden ist zur Notwendigkeit der Trennung von Staat und Religion. Also der Begriff der Trennung ist erläuterungsbedürftig, weil es nicht heißen muss Beziehungslosigkeit. Ne? Also das Beziehungslosigkeit, das ist so ein schnelles Missverständnis. Also ich habe mich an eine Formel gewöhnt, die besagt, respektvolle Nicht-Identifikation von Staat und Religionsgemeinschaft. Das heißt, der Staat ist frei von religiöser Begründung, also nur dadurch ist er auch die Heimstätte aller Bürgerinnen und Bürger beziehungsweise der hier lebenden Menschen. Und umgekehrt ist Religion auch frei gegenüber dem Zugriff des Staates, also eine wechselseitige Freisetzung, was nicht heißt Beziehungslosigkeit. Das kann sogar förmliche Kooperationsstrukturen beinhalten, die ich gar nicht als hinkend bezeichne. Ich glaube, das hat sogar eine gewisse Logik, unser Modell von Säkularität, wie wir es hier in Deutschland im Unterschied zum Beispiel zu Frankreich entwickelt haben. Also die Säkularisierung von Staat und Recht als eine ganz wichtige Errungenschaft, als eine Errungenschaft, die faktisch gegen die Religionen oft durchgesetzt wurde, aber von denen die Religionen zum Teil erkannt haben, dass es ihnen eigentlich zugutekommt. Die christlichen Kirchen haben sich lange dagegen gestemmt. Da sind auch manche Dinge bis heute nicht ganz verdaut. Innerhalb des Islams ist dieser Prozess grosso modo vielleicht in einer historisch anderen Phase, aber ich glaube, manches kann man ähnlich sehen. Und die hier lebenden muslimischen Vereine haben sich ja zum säkularen Staat in der Tat bekannt. Was nicht heißt, dass man das in allen Konsequenzen schon verdaut hat, aber wer hat das schon? Das frage ich jetzt mal ganz generell. Das sollte niemand für sich so allzu schnell beanspruchen. Was dann aber eben noch ein ganz schwieriges Thema ist, ist nicht nur die Säkularisierung von Staat und Recht, sondern die Säkularisierung auch von Moral. Also dass es zumindest so etwas auch gibt wie Werte, die nicht gleich spirituelle Werte sind, also moralische Werte. Und da würde ich ebenfalls das unterstreichen, was Sie sagen, also für die Religionsgemeinschaften ist schon wichtig, dass sie sich darauf zumindest so weit einlassen, dass sie auch Übersetzungsprozesse leisten können. Also um in einer sehr pluralistischen Gesellschaft präsent zu sein, müssen die vielleicht im Sprachraum der eigenen Religionsgemeinschaft unmittelbar mit heiligen Schriften begründeten Postulate dann doch nochmal anders übersetzt werden. Und dieser Übersetzungsprozess, ich glaube, er kann wirklich nur erfolgreich sein, wenn man auch prinzipiell Ja sagt zu dem, was nicht nur für muslimische Theologie, ich glaube auch für christliche Theologie immer noch sehr schwer ist, zu akzeptieren, säkulare Moral, dass es das tatsächlich gibt. Ihre Frage, ja, bitte, pardon? Nein, das schließt es nicht aus. Also es schließt ja gar nicht aus, dass sozusagen die im Gesamtraum einer pluralistischen Gesellschaft weitgehend auch säkular formulierten Prinzipien, nicht nur rechtlichen Prinzipien, auch sonstigen Verständigungsprinzipien, dann im Raum, in den Kontexten von Religionsgemeinschaften sozusagen noch andere Resonanz finden können. Religion hat sehr viel zu tun auch mit Identität, ja, und Identität, auch gemeinschaftliche Identität, kann auch Motivationsquelle sein für ein Handeln. Also in diesem Sinne können auch religiöse Traditionen Ich glaube, sie können fruchtbar gemacht werden. Ich verwende jetzt ganz bewusst eine etwas passive Wendung. Man könnte auch anders sagen, auf Ihre Frage hin, wie können religiöse Traditionen wirksam werden? Also da würde ich mal etwas flapsig sagen, wer sucht, der findet. Also man muss schon sozusagen in den religiösen Quellen auch ein bisschen graben. Und diese Grabungsarbeit verändert auch religiöse Selbstverständnisse. Und ich finde dann eben wichtig, dies in Rückkopplung auch zur säkularen Moral der Gesamtgesellschaft zu leisten. Ich glaube, da ist manches unterwegs, aber es ist konzeptionell vielleicht noch nicht immer ganz klar.
Gut, das war eine Dame hinten, die sich schon ganz wild gemeldet hat.
Guten Tag, mein Name ist Anke Schulz. Ich habe es gemacht wie Sie, Herr Ott. Ich habe mir auch mal einen Koran gekauft vor 2 Jahren. Ich habe den einmal durchgelesen. Und da habe ich gelesen oder gelernt, dass Allah souverän ist in seinem Handeln, dass er nicht festlegbar ist, dass er einfach sozusagen, man weiß nicht, wie er entscheidet. Aber ich habe auf jeden Fall gelesen, dass es ganz sicher ist, dass der ins Paradies geht, der als Schahid stirbt, der sozusagen als Märtyrer stirbt. Und Männer bekommen, glaube ich, 72 Jungfrauen dort. Ich habe eine Anmerkung. Ich habe danach noch eine Frage an Sie, Herr Köhler. Sie haben wortwörtlich gesagt, die Lebensweise der Muslime, die werde verleumdet hier in Deutschland. Ich fühle mich da als Deutsche ein bisschen angegriffen. Und zwar zum Beispiel ist es bei uns erlaubt, dass Menschen oder Frauen Kopftuch tragen, damit studieren. Das ist in der Türkei nicht so gestattet. Deshalb kommen auch viele Moslems aus anderen Ländern her und studieren. In Deutschland wird der Bau von Moscheen unterstützt. Da möchte ich gerne ein richtig regiertes muslimisches Land sehen, wo da Kirchenbauten unterstützt werden. Dann möchte ich gerne noch sagen, dass in anderen Ländern, muslimischen Ländern, da werden Konvertiten ermordet, da werden Homosexuelle ermordet. Und ich glaube, die wären gerne eine kleine Ameise und würden gerne leben, die möchten nicht gerne sterben. Dann möchte ich noch weiterhin anmerken, in muslimischen Ländern müssen Christen und Juden ein Schutzgeld zahlen, weil sie nicht gleichberechtigt sind. In Deutschland ist es so, dass wir das Grundgesetz haben, alle sind gleichberechtigt. Der Islam ist also meines Erachtens, was ich jetzt auch gehört habe hier im Vortrag, nicht nur eine Religion, sondern auch ein Staatswesen, hat also eine Rechtsform, die heißt Scharia. Und Ministerpräsident Erdogan hat gesagt, dass die Demokratie nur der Zug ist, auf den wir aufspringen. Die Moslems sind die Soldaten und er hat gesagt, es gibt kein Euro-Islam, es gibt nur einen Islam. Und meine Frage an Sie, Herr Köhler, ist, die islamischen Privatschulen, die Sie gerne einführen würden. Was ist die Grundlage bei diesen islamischen Privatschulen? Ist es das deutsche Grundgesetz oder ist es die Scharia?
Vielen Dank. Offensichtlich gut vorbereitet die Frage. Hier vorne war jemand. Ja.
Ja, schönen guten Tag, Michael Schwarzkopf. Ich arbeite für Invent, unter anderem auch in arabischen Ländern im Bereich Umweltmanagement. Und ich bin etwas enttäuscht von dieser Diskussion heute Abend, weil mir jetzt der islamisch-gesellschaftliche, religiöse Aspekt sehr im Vordergrund steht, aber weniger die Aspekte, die aus der Ökologie kommen. Und mir kommt es so vor, als ob Religionen in ihrer Entstehung vielleicht, ich sag mal, aus agrarischen Gesellschaften kommen, aber heute doch wenig Antworten bieten können, höchstens im Sinne von gewissen Suffizienzstrategien, zurück zum einfachen Leben, und gewisse Verzicht und Bewahrung der Schöpfung, wie das hier auch zu Recht genannt wurde. Aber auf komplexe ökologische Fragen, Klimaveränderungen, Endlichkeit von Ressourcen, wenig Antworten bieten können. Und da würde ich mir vorstellen oder wünschen in dieser Diskussionsrunde, dass vielleicht Fragen kommen aus der oder Antworten kommen aus der Frage, wo können dann die Religion, in diesem Fall der Islam, eine Antwort bieten oder Denkansätze bieten, jenseits von Suffizienzstrategien zur Bewältigung der komplexen ökologischen Fragestellungen. Dass Sie das nicht können, kann ich gut verstehen, denn den Machtaspekt haben wir heute ausgeklammert, aber letztlich sind auch Religionen anthropozentrische Gebilde, sage ich mal ganz vorsichtig, die einer gewissen Herrschaftssicherung dienen. Das ist ja auch ihre Funktion, das ist ja okay. Aber insofern sind sie für die Beantwortung ökologischer Fragen relativ wirkungslos. Danke.
Ja, vielen Dank. Sehr, sehr schön hingelenkt wieder auf das eigentliche Thema des Abends. Ich würde Sie bitten, vielleicht relativ kurz die eher allgemein gehaltene Bemerkung einzugehen und dann etwas stärker auf die ökologische Frage, denn darum soll es ja heute gehen.
Ja, diese Fragen, die da, also diese Vorwürfe, die dem Islam und der Lehre immer wieder gemacht werden, sind ja nicht neu. Die werden auf jeder Tagung, werden die so gestellt in dieser Form. Frau im Islam war, glaube ich, nicht genannt bei Ihnen. Ich glaube, Sie haben nicht Frau im Islam auch noch genannt in Ihrem ganzen Paket. Diese Fragen sind immer wieder beantwortet worden seit Jahren und immer kommen aber die Fragen wieder neu, dass ich fast glaube, dass man gar keine Antwort darauf erwartet, dass man das eben bloß wieder in den Raum stellen muss. Hat gar nicht mit unserer Tagung hier zu tun, nicht wahr? Und deswegen sollten wir gar nicht darauf eingehen, denn ja, denn das ist eine andere Tagung. Da können Sie wieder diese Sachen, wo es um diese Fragen geht, und da wird man Ihnen zum tausendsten Mal die Antworten dafür geben. Und ich würde Sie herzlich bitten, sich diese Antworten dann auch mal zu eigen zu machen oder wenigstens zu überlegen, mal zur Kenntnis nehmen.
Okay, zum eigentlichen Punkt bitte. Die Frage, was kann Religion für die Klimakrise zum Beispiel überhaupt leisten, für moderne ökologische Probleme? Das ist, und ich würde dann Herrn Bielefeld auch noch bitten, dazu kurz etwas zu sagen und dann.
Ja, aber eine Religionsgemeinschaft ist nicht gleich wie ein Umweltbundesamt. Das also, oder sagen wir mal, eine Religion, also der Islam ist nicht eine Religion der Ökologie oder, ich will das mal so überspitzt sagen, das ist eine umfassende Religion, die auch dieses Element beinhaltet. Das habe ich versucht, dieses Element des Islam hier einmal darzustellen. Und was können wir nun machen, wenn es heißt Klimaerwärmung oder Klimaveränderung und so weiter? Ja, da kann eine Religion, jede Religion übrigens, kann da nur in diesem Grundsätzlichen etwas sagen und beispielsweise sagen, dass die Verschwendung auch schuld ist an dieser Misere. Denn überall, also wir sehen ja in der Ökologie, dass alles nachher landet beim Energieverbrauch. Auch die Reparatur, der Reparaturbetrieb in der Umwelt kostet ja Energie. Also da haben wir die technische Seite und auf der anderen Seite bei den Religionen eben die Frage nach dem Verbrauch, dem Maßhalten und so weiter, wo eine Religion wirken kann auf die Gesellschaft, auf den einzelnen Menschen, sich umweltkonform zu verhalten. Und zwar nicht nur wegen der Klimaveränderung.
Vielen Dank. Vielleicht Heiner Bielefeld auch ein abschließendes Wort, was Religionen überhaupt beitragen können.
Ich glaube, da muss man tatsächlich bescheiden sein. Also die konkreten Antworten, wie jetzt eben von dem Kollegen von Invent auch nochmal angemahnt, die wird man weder in den religiösen Quellen finden, noch vielleicht in den theologischen Debatten. Also ich glaube tatsächlich, dass die Theologie oder die Theologien in diesem Sinne nicht die Vordenker sind, sondern eher Übersetzer. Um nochmal eine Metapher aufzugreifen, die ich in einem anderen Kontext schon mal gesagt habe. Also die konkreten Antworten, auch die Analysen, müssen anderswo geleistet werden. Ich glaube, das ist nicht primär eine Aufgabe, bei der man von der Theologie zu viel erwarten kann. Wenn es dann darum geht, lebensweltliche Konsequenzen zu formulieren, dann haben Religionen ihren Beitrag zu leisten, das sozusagen ein Stück weit mit abzudecken, weil Religionen doch nach wie vor stehen für Identitätsentwürfe, für Sinnentwürfe für Menschen. Also in diesem Sinne kommen die Religionen dann in der Tat nicht am Anfang, sondern die kommen später. Und sozusagen die präzisen Analysen, die konkreten auch praktisch politischen Antworten von der Theologie zu erwarten, ist wahrscheinlich einfach auch eine, in der Tat dann, falsche Erwartung, die zur Enttäuschung führt. Vielleicht noch ein letztes Wort zu den Vorwürfen, die eben formuliert worden sind. Also ich finde es wichtig, wir leben hier in Deutschland unter dem Grundgesetz, dass wir die Menschen in unserer Gesellschaft nicht in Haft nehmen für Dinge, die möglicherweise anderswo passieren, nicht überall. Ich meine, wer in Deutschland lebt und aus Saudi-Arabien kommt, der soll sich, was die deutsche Religionspolitik und Religionsfreiheit angeht, nicht an saudischen Maßstäben messen lassen müssen, auch nicht zur Geisel irgendeines Do und Des, irgendeines pragmatischen Aushandelns werden. Da sind wir unseren Standards.
Aber für wiedergeborene US-Christen gelten für Sie Ausnahmestandards?
Nö, gar nicht. Nö, wieso?
Das klingt so.
Nö. Nein, das ist gar nicht wahr. Also ich meine, ich habe selber einen Bruder, der ist US-Amerikaner geworden. Ich kenne die USA auch so ein bisschen. Also ich meine, ich habe mein Beispiel mit George Bush, das kann man sofort auch vergessen. Also ich wollte nur darauf hinweisen, dass es da gewisse Diskrepanzen gibt zwischen... Bitte?
Sie teilen einen bösamerikanischen Christen und gute Muslime.
Naja, das ist Unsinn, ist Quatsch.
Lass es gut sein.
Unsinn, ist falsch, ist einfach
Heiner
falsch
Bielefeld.
Wahrgenommen. Ist falsch
Ganz
wahrgenommen.
Kurz nochmal.
Ist falsch wahrgenommen. Aber... Nee, das ist Unsinn. Also ich will nur sagen, die Probleme, die also eben angesprochen worden sind, ja, es gibt sozusagen sehr reaktionäre Elemente auch in islamisch geprägten Ländern, das muss man ansprechen. Man muss ansprechen, etwa den Umgang mit Homosexualität in einem Land wie Iran, wo Menschen deswegen getötet werden. Aber all dies darf nicht zum Anlass nehmen, hier Menschen, die in Deutschland leben, symbolisch oder gar sonst wie in Geiselhaft zu nehmen. Das sind wir sozusagen unseren eigenen Standards schuldig. Und schuldig sind wir dann auch, über diese schwierigen Fragen mit Präzision und Klarheit zu reden. Dankeschön.
Vielen Dank. Ich nehme das als gutes Schlusswort. Ich werde den Koran nicht wieder ins Regal zurückstellen, sondern tatsächlich weiterlesen, aber es auch zum Anlass nehmen, mir die Bibel mal wieder vorzunehmen. Denn die Frage, was können Religionen überhaupt leisten, um diese Klimakrise, um die ökologische Krise zu bewältigen, die lässt sich nicht so einfach wegschieben. Denn das wird die Kernfrage der nächsten Jahrzehnte sein. Und da werden alle Ressourcen benötigt werden. Wir brauchen die technologischen Ressourcen, sozialen, kulturellen Ressourcen, aber eben auch ethischen und religiösen Ressourcen, um überhaupt eine Möglichkeit zu finden, mit dieser größten Herausforderung umzugehen, die wir uns jemals gegenübergestellt haben. Ich meine, das lässt sich ohne Metaphysik nicht machen und werde mich deshalb weiter auch um den Beitrag der Religion kümmern, unter anderem eben auch des Buddhismus. Ich hoffe, Ihnen hat es ein bisschen Spaß gemacht. Wir haben ein paar Fragen vielleicht ansprechen können. Vieles ist offen geblieben. Anderes hat sich neu gestellt, wie wir hier gesehen haben. Ja, ich hoffe, es hat Ihnen ein wenig was gegeben und wir können uns jetzt unten noch ein wenig für die Nicht-Muslime bei Wein, für andere bei anderem vergnügen und die zweite Halbzeit Türkei gegen die Schweiz sehen. Machen Sie es gut. Schönen guten Abend.